Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Deutschland hat seinen ersten bestätigten Fall der afrikanischen Schweinepest. Aber ehrlich gesagt, viel dramatischer sind Zahlen, die der WWF heute veröffentlicht und die von der Fachwelt bestätigt werden. Weltweit seien die Tierbestände in den letzten 50 Jahren im Schnitt um über 2/3 geschrumpft. Das meldet der World Wide Fund for Nature in seinem Living Planet Index 2020. Dieser zeigt den durchschnittlichen Rückgang der überwachten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Reptilien und Fischen. Und als Treiber für die Ausbreitung oder für das Artensterben nennt die Umweltorganisation die Ausbreitung der Intensivlandwirtschaft als wesentlichen Faktor. Weitere Themen in dieser Sendung, natürlich die afrikanische Schweinepest, der Streit um den Gentech-Test beim Cibus-Raps, wurde der Erfolg, den Gentechnik-Gegner meldeten, überbewertet. Wir blicken auf Streamen, da kann ich Ihnen schon mal sagen, Glasfaser hat den geringsten CO2-Fußabdruck. Weitere Informationen im Interview mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. Und im Verbrauchertipp geht es um das Verhalten bei Unfällen mit Tieren. Wir blicken als erstes nach Brandenburg. Die afrikanische Schweinepest, kurz genannt ASP, ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Das gab Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute Morgen bekannt. Sie kursierte schon länger in Polen und nun wurde sie in Brandenburg bei einem Wildschweinkadaver gefunden. Unser Brandenburg-Korrespondent ist am Telefon. Wir sind mit Ihnen verbunden. Christoph Richter, was wissen Sie sonst noch?
Es wurde bei einem Wildschweinkadaver gefunden in der Nähe der polnischen Grenze, in der Nähe von Guben. Und wie wir vom Friedrich-Löffler-Institut erfahren haben, war der Kadaver schon stark verwest. Also ist die Zeit vergangen, dass der Virus sich auch schon weitergegeben wurde oder weitergegeben werden konnte. Jetzt geht es darum, die Situation einzugrenzen. Deswegen wird man sozusagen zwei Ringe um den Fundort wohl bilden. Ein in einem 4-Kilometer-Umkreis um den Fundort. Da soll ein Zaun gezogen werden. Da wird es dann auch ein Betretungsverbot für die Bevölkerung geben. Und dann gibt es einen weiteren Kreis von 15 Kilometer. Und in diesen Gebieten ist dann erst einmal der Transport von Schweinen sowie der Auslauf und die Freilandhaltung verboten. Also Grünfutter, Einstreu dürfen da nicht verwendet werden. Also betroffen sind jetzt erstmal zwei Landkreise, also der Landkreis Oder-Spree und Spree-Neiße. Die liegen beide im Osten Brandenburgs, aber es wird wahrscheinlich auch noch ein weiterer Landkreis davon betroffen sein. Also da bereitet man sich auch auf weitere Maßnahmen vor am Landkreis Dahme-Spreewald. Also um 14 Uhr gibt es eine Pressekonferenz und dann wird man ganz konkret wissen, wie man jetzt da weiter.
Warum ist das wirtschaftlich so problematisch?
Naja, die Viruserkrankung, die wird von Tier zu Tier übertragen und ist tödlich für Schweine. Und eine Impfung oder
jetzt bricht uns gerade die Leitung nach Brandenburg weg. Das war unser Korrespondent Christoph Richter zum ersten Fall afrikanischer Schweinepest beim Wildschwein nachgewiesen worden in Brandenburg. Und Sie werden im Laufe des Tages noch weiter von uns informiert. Die Zahlen sind dramatisch und sie werden von der Fachwelt bestätigt. Weltweit seien die Tierbestände in den letzten 50 Jahren im Schnitt um über 2/3 geschrumpft. Das meldet heute der World Wide Fund for Nature, also der WWF, in seinem Living Planet Index 2020. Dieser zeigt den durchschnittlichen Rückgang der überwachten Populationen von Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Reptilien und Fischen. Und die Umweltorganisation nennt die Ausbreitung der Intensivlandwirtschaft als wesentlichen Treiber. Anja Nils mit Einzelheiten.
Die Bestände wildlebender Tiere gehen weltweit dramatisch zurück. Es gibt knapp 70% weniger Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien im Vergleich zu 1970. Das geht aus dem 13. Living Planet Report des WWF hervor. Dieser Index ist ein Barometer für den weltweiten ökologischen Gesundheitszustand der Erde. Besonders dramatisch sei die Situation in Lateinamerika, wo die Tierbestände sogar um 94% geschrumpft seien, sagt Christoph Heinrich vom WWF. Die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung liegen in der Landwirtschaft.
Sie trägt dort zur Rodung von tropischen Wäldern bei. Das heißt, die Wälder wurden dort keineswegs primär für die Nutzung von Holz gerodet, sondern ganz primär, weil man Wälder in Äcker oder in Weideland umwandelt. Die zweite Wirkung, die die Landwirtschaft hat, ist, dass sie einfach dort, wo sie schon immer war, sehr, sehr intensiv geworden ist. Das heißt, es werden Pestizide eingesetzt, die natürlich direkt schädlich sich auf Pflanzen oder auf Tierbestände auswirken. Es wird sehr stark gedüngt und es werden große Flächen angelegt. Und dann gehen halt Hecken verloren, dann werden Feuchtgebiete zugeschüttet.
Verantwortlich für die Rodung tropischer Wälder sei insbesondere unsere Ernährungsweise.
Das trifft insbesondere in Lateinamerika zu, wo ja sehr große Waldflächen umgewandelt wurden in Sojaäcker. Und dieses Soja wird dann als Kraftfutter für die Fleischproduktion nach Europa exportiert oder nach Asien.
Hier sei jeder Einzelne aufgefordert, Gewohnheiten zu ändern. Politisch müsse sich Deutschland dafür einsetzen, dass Naturbereiche weltweit unter Schutz gestellt und in gut gemanagten Systemen dauerhaft erhalten werden. Dafür werden seit Jahren Anstrengungen unternommen. Bundesumweltminister Norbert Röttgen im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010.
Die Herausforderung des Lebens und Überlebens der Vielfalt ist nur global zu schaffen.
Und Umweltministerin Barbara Hendricks 2015.
Die globale Herausforderung ist insbesondere die Erhaltung der ursprünglichen Landschaften.
Seitdem hat sich die Situation nur an wenigen Stellen verbessert und an den meisten dramatisch verschlechtert. Etwas zu erreichen sei in der internationalen Zusammenarbeit aber auch schwierig, wenn man zum Beispiel an Brasilien denkt, so Christoph Heinrich vom WWF. Für die biologische Vielfalt weltweit gibt Deutschland jährlich 500 Millionen Euro aus. Das sei im internationalen Vergleich beachtlich, müsse aber mindestens verdoppelt werden. Kritisch sieht der WWF die deutsche und europäische Agrarpolitik.
Wir sehen ja, wie stark die Insektenbestände in Deutschland zurückgegangen sind. Wir haben das messen können. -76% seit den 80er Jahren. Also das zieht natürlich dann auch Rückgänge bei Vogelarten und bei in der ganzen Nahrungskette nach sich. Und das liegt an den Umweltgiften ganz primär und daran, dass draußen immer mehr Wiesen überdüngt werden, dann weniger Blüten haben oder sie werden gleich in Äcker umgewandelt. Also wir brauchen eine andere Agrarpolitik, eine Agrarpolitik, in der es übrigens auch den Landwirten besser gehen muss. Denn die leiden ja mit.
Die derzeitige Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat jetzt zum Beispiel ein Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht. Mit dem Plan, in Schutzgebieten den Einsatz von Insektenschutzmitteln künftig zu untersagen, ist Landwirt Dirk Andresen von der Organisation Landschaft Verbindung in der Form nicht einverstanden, sagt er im Juni auf seinem YouTube-Kanal.
Umweltschutz geht vor Landwirtschaft. Umweltschutz wird nur auf Kosten der Bauern organisiert. Es wird nicht mit den Bauern geredet, sondern es wird ohne Kompensation, ohne finanziellen Ausgleich gegen die Bauern agiert.
Auf die zunehmende gesundheitliche Gefahr für den Menschen durch die Zerstörung der Natur macht dagegen Svenja Schulze aufmerksam. Die aktuelle Corona-Pandemie sei ein Beispiel, sagt sie im Bayerischen Rundfunk.
Man geht ja davon aus, dass dieser Virus zum Beispiel so entstanden ist, dass Lebensraum von Tieren immer weiter vernichtet wurde, Menschen und Tiere immer näher aneinander kommen und dann Viren von Tieren auf Menschen überspringen und bei uns eben riesige Probleme machen.
Nur eine gesunde Natur sei Grundlage auch für menschliche Gesundheit, für frisches Wasser, saubere Luft und Nahrung, so der WWF. Bereits Ende des Monats habe die Politik die Chance zu zeigen, dass sie den Niedergang der Natur stoppen will. Der WWF fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sich auf dem Ende September stattfindenden UN-Biodiversitätsgipfel klar zur Relevanz von Natur und Nachhaltigkeit zu bekennen.
Der Living Planet Report des WWF, vorgestellt von Anja Nehls. Es wurde am Montag als Erfolg verkündet. Eine international aufgestellte Gruppe aus Umwelt- und Lebensmittelhandelsverbänden sowie Wissenschaftlern, die allesamt auf eine Landwirtschaft ohne den Einsatz von Gentechnik setzen, verkündete, es sei gelungen, die Anwendung der neuen, sehr feinen Gentechnikmethoden, die nennt man im Alltagsgebrauch Genschere, im Raps des US-Unternehmens Cibus nachzuweisen. Das ist pikant, weil es um die Nichtzulassung dieses Raps in Europa Streit gibt. Die Befürworter einer Zulassung sagen, das ist ein Raps wie jeder andere, denn die Schnipselei sei gar nicht nachweisbar. Die Freude der Gentechnikkritiker erfuhr auch direkt Widerspruch. Zur Anwendung kommt bei diesem Nachweis die Polymerase-Kettenreaktion. PCR ist Ihnen von Corona bekannt. Und das sei nichts Neues, dass man Pflanzen mithilfe dieser Methode anhand von Punktmutationen unterscheiden könne, zitiert die Süddeutsche Zeitung Jens Boch vom Institut für Pflanzengenetik an der Universität Hannover. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Lucian Haas, also doch alles nicht neu?
Man kann das so oder so sehen. Also wirklich nicht neu ist dieses klassische Labornachweisverfahren, dieses PCR-Verfahren. Sie sagten gerade schon, das ist in Corona erprobt und das gibt es wirklich seit vielen, vielen Jahren. Neu ist, für dieses PCR-Verfahren braucht man halt die spezifische Gensequenz, die man nachweisen will. Und die war bei diesem Cibus-Raps bisher nicht öffentlich bekannt. Das war quasi ein Unternehmensgeheimnis. Und die haben jetzt Forscher indirekt herausgefunden, indem sie einfach diesen Cibus-Raps mit vielen anderen Rapssorten die Genetik genau verglichen haben und gesagt haben, wir können jetzt sagen, was da eigentlich genau verändert ist. Damit wissen wir jetzt, wonach wir suchen müssen. Und damit können wir einen spezifischen Test machen. Und dieses Wissen nach, was man suchen muss, das ist neu.
Und das braucht man aber, sonst kann man gar nichts machen. Genau, es gibt nämlich noch Streit über die Aussagekraft des Tests. Ist er doch nichts wert?
Naja, ist was wert, wenn man jetzt wirklich nach diesem spezifischen Cibus-Raps gucken will. Aber wenn man jetzt sagt, was quasi auch impliziert wurde mit dieser Meldung, wir haben jetzt eine Nachweismethode, mit der man alle Gentechnik quasi nachweisen kann, alle Genschereneinsätze können wir demnächst nachweisen, das stimmt so nicht. Weil diese Genschere macht ja Punktmutationen in den Pflanzen. Und diese Punktmutationen können auch ganz natürlich entstehen. Und da ist es einfach mit Hilfe dieses Tests nicht zu unterscheiden, ist so etwas jetzt mit einer Genschere entstanden oder ist das vielleicht auf natürliche Weise entstanden. Der PCR guckt nur auf die Gensequenz, kann aber nicht sagen, wie ist eigentlich diese Gensequenz in der Pflanze zustande gekommen. Das schafft er einfach nicht. Und die kleinen Genmutationen, die diese Genscheren heute machen, die sind wirklich so fein, dass das auch durch ganz natürliche Mutationen auftreten kann. Und wenn man jetzt diesen Test macht und aber nicht weiß, wonach man schauen soll, findet man damit auch nichts und kann damit auch nicht sagen, das ist jetzt natürlich oder nicht natürlich. Beziehungsweise selbst wenn man eine Gensequenz genau kennen würde, könnte man zwar nachweisen, ich kann jetzt diese Gensequenz finden, aber theoretisch könnte diese Gensequenz auch wieder auf natürliche Weise durch eine natürliche Mutation entstanden sein. Das heißt, dieser Test liefert mir zwar vielleicht ein Ergebnis, aber es ist auf jeden Fall kein rechtssicheres Ergebnis, wo man sagen könnte, hier war auf jeden Fall Gentechnik mit im Spiel.
Die Kritiker, die Gentechnik-Kritiker, fühlen sich ja bestärkt durch ein entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das aber wiederum von vielen Wissenschaftlern kritisiert wurde. Gibt es gegenüber CRISPR-Cas, der Genschere, ja, gibt es da eine klare wissenschaftliche Linie oder nicht?
Das ist auch wieder, je nachdem, wie man fragt, eigentlich kann man sagen, es gibt eine klare wissenschaftliche Linie, zumindest unter den Wissenschaftlern, die sich mit Züchtungstechniken und so etwas beschäftigen. Die sagen alle, diese modernen Genscheren, wenn man sie zumindest in den Form einsetzt, dass man dort nur kleine Punktmutationen macht, wie sie auch von Natur her sein können, dann ist das etwas, was einfach wirklich nicht von den natürlichen Vorgaben unterscheidbar ist im Nachhinein. Woran es allerdings mangelt, das ist nicht diese wissenschaftliche Linie, sondern das ist eher die juristische Linie, die in gewisser Weise dieser Technik gerecht wird, nämlich dass man das entsprechend nachweisen kann und damit auch den juristischen Vorgaben vom EU-Gentechnikrecht gerecht wird. Und da ist das Gentechnikrecht im Grunde veraltet. Es schaut eben auf die Verfahren, die eingesetzt werden und nicht auf die Ergebnisse. Aber nun lassen sich bisher mit keinem möglichen Test diese Verfahren in diesem Form, diese Genscheren, eindeutig nachweisen. Und da müsste jetzt halt das Gentechnikrecht entsprechend an die moderne Technik angepasst werden.
Die Frage ist, wir hatten die Diskussion ja zum Beispiel schon, als überhaupt Gentechnik auf den Markt kam. Bei Sojaöl konnte man es am Anfang auch nicht nachweisen, bei verarbeitete Soja. Ist das die gleiche Diskussion? Werden wir dann vielleicht Verfahren haben?
Es ist nicht die gleiche Diskussion. Beim Gen Soja ging es halt darum, da waren wirklich fremde Gene in diese Pflanzen eingefügt worden. Und diese fremden Gene wollte man vielleicht aus welchen Glaubensgründen heraus nicht unbedingt haben. Und da hat man dann halt entschieden, das lassen wir dann entsprechend weg und wollen das auch raushaben. Nein, es ist absolut nicht zu vergleichen, weil einfach das Ergebnis in der Pflanze ein anderes ist. Beim einen habe ich ein externes Gen, hier arbeite ich nur mit den internen Genen. Und das ist auch mit der ganzen Diskussion um Umwelt, Gesundheitsfolgen oder Sonstiges ist eine ganz andere.
Vielen Dank, Lucian Haas, für diese Informationen zu den umstrittenen Test für genscherenveränderte Lebensmittel. Das Coronavirus hat geschafft, wofür Unternehmen und Schulen unter anderen Umständen Jahre gebraucht hätten. Alle Welt kommuniziert plötzlich über Videokonferenzen. Die Deutschen sind häuslicher geworden, viele im Homeoffice, die Staus im Berufsverkehr haben nachgelassen. Wie wirkt sich die neue Technik auf den CO2-Ausstoß in Deutschland aus? Damit hat sich das Umweltbundesamt befasst und vor dieser Sendung konnte ich Dirk Messner, den Präsidenten des Umweltbundesamtes, als erstes aber befragen, ob sich jetzt im Dezember schon beziffern lässt, um wie viel der CO2-Ausstoß zurückgehen wird.
Ich kann Ihnen keine konkrete Zahl nennen. Wir sind ja noch mitten im Jahr und die Daten laufen noch ein, aber wir werden signifikante Reduzierungen bei den Treibhausgasemissionen haben und deswegen möglicherweise unsere Klimaziele noch erreichen können für 2020.
Das wäre eine gute Nachricht. Jetzt andererseits, die Videokonferenzen beanspruchen ja auch in irgendeiner Form Strom, der irgendwo erzeugt werden muss. Das ist das eine. Das andere sind Streamingdienste wie Netflix und Co. Wie wirkt sich dieses verstärkte Streamen, diese Videokonferenzen, wie wirkt sich das alles aus?
Wir haben eine Explosion von Datenmengen, die wir transportieren. Wenn wir im Videostream sind oder wenn wir Videokonferenzen machen, dann erzeugt es ja Daten und diese Daten werden übertragen. Und um Ihnen eine Zahl zu nennen, die Datenmengen sind von Februar auf März diesen Jahres um 30% gestiegen, innerhalb eines Monats nur. Das hat zu tun mit den neuen Praktiken, die wir jetzt mit der Corona-Krise eingeübt haben. Eine weitere Zahl noch am größten Knotenpunkt für Datenübertragung in Europa, in Frankfurt am Main, wurde ein Spitzenwert im März gemessen von 9,9 Terabyte Datendurchsatz pro Sekunde. Das entspricht der gleichzeitigen Übertragung von 2 Millionen HD-Videos. Also die Datenmenge explodiert und dafür brauchen wir Datenzentren, die verbrauchen Energie und wir müssen Daten übertragen und dafür brauchen wir auch Energie. Und wir haben jetzt am Uber eine Studie gemacht, um besser zu verstehen, was die klimapolitischen Implikationen dann sind.
Sie sagen in dieser Studie oder das Ergebnis dieser Studie ist, es kommt vor allen Dingen auf die Übertragungstechnik auch an, wie viel man verbraucht. Wie sind da Ihre Ergebnisse?
Ja, das Interessante ist erstmal in Bezug auf die Rechenzentren, die wir uns angeschaut haben. Wir haben wenig Daten in der Breite, sondern wir haben jetzt einige Rechenzentren uns ganz konkret angeguckt. Da sind die Energieeffizienzen sehr weit auseinander. Also wir haben leistungsfähige Rechenzentren, die sind sehr energieeffizient. Das ist klimapolitisch gesehen gut und andere, bei denen sieht das nicht so gut aus. Also man muss bei den Rechenzentren was tun. Und dann ist aber die interessante Beobachtung, der größere Energieverbrauch, der entsteht bei der Übertragung der Daten, beim Videostreaming beispielsweise. Und ob Sie mit UMTS, also dem alten Standard Mobildaten zu übertragen, auf Ihrem Handy arbeiten und dann den Film sich anschauen oder ob Sie das über Glasfaserkabel machen, das hat einen Effekt von Faktor 50. Also Glasfaserkabel ist 50 mal effizienter energiepolitisch betrachtet als die Übertragung über das alte UMTS-System.
Das heißt, ich werfe alle alten Geräte weg?
Das ist keine gute Idee. Ich würde Ihnen raten, dass Sie Filme möglichst über WLAN sich anschauen oder einen WLAN-Hotspot sich einklinken. Dann können Sie energie- und klimaverträglicher Filme schauen.
Sie haben gesagt, die Auflösung spielt auch eine Rolle. HD, das ist ja dieses sehr hochauflösende.
Ja. Das kann man ja einstellen auf dem Handy und auf den Tablets. Da wird von vielen dann eingestellt, die höchste Auflösung, die möglich ist. Unsere Augen nehmen das als Veränderung gar nicht wahr. Also unser Ratschlag ist da, dass man nicht die höchste Auflösung wählen muss, weil je höher die Auflösung, desto höher die Datenübertragung, desto höher die Energie, der Energieverbrauch, der damit verbunden ist. Aber das Allerwichtigste ist, wenn Sie mit Ihrem Handy Videos schauen oder Videokonferenzen machen, sehen Sie zu, dass Sie das über WLAN tun. Das ist deutlich besser, als wenn Sie das über die normale Mobilübertragung machen.
Was bedeuten Ihre Erkenntnisse für den Aufbau einer weiteren Dateninfrastruktur?
Wir bauen in Europa eine Dateninfrastruktur auf, die Gaia-X heißt und die soll sicherer sein und vertrauenswürdiger als zum Beispiel Infrastrukturen, die in den USA angesiedelt sind, Cloud-Infrastrukturen, wo wir unsere Daten außerhalb Europas deponieren. Das ist sehr, sehr gut. Und die Bundesregierung hat das angeschoben. Aber da werden bisher Umweltanforderungen überhaupt nicht berücksichtigt. Aber in dieser Studie, die wir heute vorlegen, zeigen wir, die Rechenzentren können sehr unterschiedlich klimawirksam sein. Und wir müssen auf die effizientesten Möglichkeiten uns ausrichten. Und das sollte auch für die europäische Dateninfrastruktur von Bedeutung sein.
Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, und das vorab aufgezeichnete Interview finden Sie auch auf deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ereignen sich auf Deutschlandstraßen jedes Jahr über 270.000 Unfälle mit Wildtieren. Was in solchen Fällen zu tun ist, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuser.
Bei einem Zusammenstoß mit einem Tier, das danach auf der Straße liegen bleibt, gelten die gleichen Regeln wie bei jedem Verkehrsunfall. Und zwar an sicherer Stelle anhalten, den Warnblinker einschalten, die Schutzweste anlegen und die Unfallstelle absichern. Autofahrer sollten in jedem Fall umgehend die Polizei informieren, die in der Regel auch den für das Revier zuständigen Jäger hinzuzieht. Wer etwa ein verletztes Reh liegen lässt und weiterfährt, macht sich der Tierquälerei schuldig. Das gilt auch für angefahrene Haustiere wie Hunde oder Katzen. Ein Vergehen, das mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro teuer zu stehen kommen kann. Strafbar machen sie auch Autofahrer, die ein bei dem Unfall getötetes Wildtier in den Kofferraum verfrachten und zu Hause auf den Speiseplan setzen. Juristisch handelt es sich um Wilderei, die mit Freiheitsstrafen oder einer saftigen Geldbuße geahndet wird. Und wenn ein Tier vor das Auto rennt, sollte man auf jeden Fall nachsehen, wie schwer es verletzt ist, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.
Man kann dann entweder auf die Polizei warten, die sich um das Tier kümmert, aber natürlich zählt bei einer Verletzung jede Minute. Also man sollte im besten Fall möglichst schnell versuchen, das Tier selbst zu einem Tierarzt oder in eine Tierklinik zu bringen.
Ein verletztes Tier liegen zu lassen und weiterzufahren, verstößt gegen den Tierschutz und wird geahndet, auch wenn Tiere rechtlich als Sache eingestuft werden. Außerdem kann mit der Weiterfahrt nach einem Zusammenstoß auch der Straftatbestand der Unfallflucht im Raum stehen. Dann droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine hohe Geldstrafe. In einigen Städten, so Lea Schmitz, betreiben Tierschutzvereine einen Tiernotrettungsdienst, den die Polizei zum Unfallort anfordern kann. Außerdem verfügen die meisten Polizeidienststellen über Chip-Lesegeräte, sodass sich bei markierten Haustieren auch der Halter ermitteln lässt. Bei verletzten Tieren ist schnelle Hilfe geboten.
Wenn man das Tier selbst zum Tierarzt bringt, sollte man natürlich vorsichtig mit dem Tier umgehen, weil man ja nicht weiß, welche Verletzungen eventuell vorliegen. Das können auch schwerwiegende Verletzungen an der Wirbelsäule beispielsweise sein.
Verletzungen, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Ob man das Tier selbst vorsichtig in eine Decke wickelt und zu einem Tierarzt bringt, das hängt, so Lea Schmitz, auch vom Verhalten des Tieres ab.
Es ist natürlich möglich, dass ein Tier auch starke Abwehr- oder Drohreaktionen zeigt, insbesondere wenn es Schmerzen hat. Da sollte man dann vielleicht lieber auf Hilfe warten. Wenn das Tier sich aber relativ ruhig verhält und sich auch transportieren lässt, dann zählt natürlich jede Minute.
Unfälle mit Tieren lassen sich oft nicht vermeiden. Aber wenn beispielsweise eine Katze plötzlich aus dem Gebüsch oder hinter einem geparkten Auto hervor auf die Straße rennt, dann sind riskante Ausweichmanöver zu vermeiden. Damit würde man sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Außerdem können irritierte Tiere plötzlich stehen bleiben oder die Richtung ändern. Experten raten darum, so schnell und so kräftig wie möglich auf die Bremse zu treten, um einen Zusammenstoß zu verhindern oder wenigstens die Wucht des Aufpralls zu vermindern.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Wer soll, wer kann die Flüchtlinge von Moria aufnehmen, fragen unsere Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.